Ich möchte noch einmal hinweisen auf unsere Predigtreihe beziehungsweise auf dieses Handout, was wir vor einigen Wochen ausgeteilt haben, passend zur Predigtreihe, wie man ein moderner Mönch wird. Und da haben wir noch etliche Exemplare, die könnt ihr euch gerne nach dem Gottesdienst am Infotisch abholen. Da wollen wir nichts irgendwie in die Tonne kloppen, weil der Inhalt ist gut. Und da habt ihr gleich auch ein bisschen was zu dieser Predigt. Und müsst nicht so viel mitschreiben. Heute will ich Fortsetzung machen. Heute geht es tatsächlich um das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was für uns als Christen ja ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens mit Jesus ist. Also das Wort Gottes als Fundament unseres Glaubens, wo wir all das herausziehen, was unseren Glauben ausmacht und worauf wir unseren Glauben basieren. Und da möchte ich einige Bibelstellen an den Anfang stellen, die uns da mit hineinnehmen in das, was ich heute mit uns anschauen möchte. Einmal Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Spricht davon, dass das Wort Gottes nicht nur intellektuell irgendwie eine Bedeutung hat, wo wir sagen können, Mensch, ja, da steht dann das Dogma drin, die Doktrin, wie wir glauben sollen, und das können wir mit dem Verstand einfach so abhaken, sondern spricht von einer Dimension des Wortes Gottes, dass es in unser persönliches Leben spricht und Dinge trennt und Dinge deutlich macht, wo sie hingehören. Also es hat eine persönliche Dimension, in unser Leben hineinzusprechen und Gottes Wahrheit hineinzureden, so dass wir wissen, wo wir stehen, dass wir wissen, was Gott von uns will, dass wir wissen, wie Gott mit uns unterwegs ist. Also es hat eine breite Dimension für unser Leben. Josua 1, Vers 8, dort steht: Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Frage, was ist das Gesetz? Ja, das Gesetz war damals die Tora, die ersten fünf, also die fünf Bücher Mose. Kann man aber auch grundsätzlich aufweiten auf den Wort Gottes Begriff, so wie wir ihn heute haben. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz, über das Wort Gottes nach. Also der Auftrag an die Gläubigen ist, das Wort Gottes nicht nur zu nehmen und mal reinzuschauen und dann auch wieder wegzugehen und zu sagen, ja gut, ich habe schon wieder vergessen, was da drin stand, sondern das Wort Gottes so zu nehmen, dass es unser Leben im Alltag durchdringt, dass es präsent ist für uns, dass wir Tag und Nacht irgendwie damit beschäftigt sind, dass es seine Kraft entfalten kann. Der Psalmist sagt es mit ähnlichen Worten im Psalm 1, Vers 1 bis 3. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Also auch hier dieses Nachdenken über das Wort Gottes als wesentlicher Bestandteil für diejenigen, die Gott nachfolgen, die mit ihm verbunden sind, die in seinem Volk unterwegs sind. Und dann hier die Verheißung, wenn du das machst, also wenn du das Wort Gottes in dein Leben aufnimmst und darüber nachgrübelst und brütest, dann wirst du wie ein Baum sein, der nicht verdorrt, der nicht irgendwie abstirbt, sondern der grün ist, der Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht verwelken, also der stark aufgestellt ist im Leben und den Gott gebrauchen kann, weil du über das Wort Gottes nachsinnst, Tag und Nacht, weil du an ihm dran bist, weil du dich von ihm füllen lässt. In den letzten beiden Bibelstellen wird ja über dieses Nachdenken hier gesprochen, und dieser Begriff, der dort zum Hebräischen steht, Wie kann man auch anders übersetzen, so viel wie murmeln? Wenn du über das Gesetz murmelst oder mit leiser Stimme das Gesetz wiederholst oder nachdenkst. Das heißt, es ist nicht nur intellektuelles Nachdenken, sondern es ist einfach ein Aufnehmen, ein mit dem Wort Gottes Umgang pflegen, mit dem Wort Gottes auf Tuchfühlung gehen. Und die Mönche, die haben sich die Frage gestellt, ja, wie kann das denn gelingen? Also wie kann das gelingen im normalen Alltagsleben, dass wir uns vom Wort Gottes so sehr prägen lassen, dass es unser Leben berührt und verändert? Wie kann es denn gelingen, dass ich über das Wort Gottes nachdenke Tag und Nacht? Wie kann es denn gelingen, dass das Wort Gottes seine Kraft, die es ja hat von Gott her, dass es diese Kraft entfalten kann in meinem Leben? Und da haben sie Sachen ausprobiert und haben geguckt und experimentiert, wie das gut gelingen kann. Da haben sie eine Struktur entwickelt, wie sie das dann auch gemacht haben. Und diese Struktur, der haben sie einen Namen gegeben, und das ist heute unser Predigtitel, Lectio Divina. Lectio Divina. Wer hatte Latein in der Schule? Das wird immer weniger, ist mein Eindruck. Ja, Lectio Divina, ich hatte auch kein Latein. Also es heißt so viel wie göttliche Lesung. Okay? Also es hat was mit Lesen zu tun, und Gott ist mit da drin in dieser Lesung. Also man begegnet Gott in der Lesung des Wortes Gottes. Das ist eine ganz, ganz alte Gebetsform, die vielleicht gar nicht so anders ist als das, was du vielleicht eh schon in deiner stillen Zeit praktizierst. Aber es kann auch sein, dass du sagst, meine Bibellese, die ist gerade nicht so richtig lebendig, sondern die ist vielleicht eher wie dieser trockene Baum. Und du wünschst dir irgendwie Impulse und vielleicht nochmal so eine neue Idee, dann möchte ich dir diese Predigt einfach als Idee geben. Also das ist jetzt nicht das Nonplusultra, dass ich sage, wir müssen das alle so machen und dann ist alles perfekt, sondern es ist eine Möglichkeit, sich für das Wort Gottes bewusster zu öffnen und Gott bewusster durch das Wort Gottes in unser Leben hineinreden zu lassen. Und vielleicht probierst du es einfach mal aus. Auch hier wieder ganz viel Kirchengeschichte, die vor uns ist, ganz viele Klöster, die das praktizieren. Vor 2 Wochen in meiner letzten Predigt habe ich von Benedikt ein bisschen was gesagt. Und Benedikt hat gesagt, das geistliche Leben bei den Mönchen, das hat eigentlich 3 Bestandteile. Einmal das Beten, darum ging es das letzte Mal, ja, die Tageszeit, die Gebete, ihr erinnert euch vielleicht noch. Und das zweite ist das Arbeiten. Auch da nochmal zur Wiederholung, die Mönche und die Nonnen, die beten nicht nur, sondern die arbeiten, ja, beten und arbeiten, das im Wechsel und die Kombination. Und das dritte, was er gesagt hat damals, dass er gesagt hat, und diese Lectio Divina, also dieses das Wort Gottes zu mir sprechen lassen und dann auch im Gebet eine Antwort darauf geben, die Gott mich anspricht. Diese 3 Bestandteile waren für ihn damals ganz, ganz wichtig, und die hat er so weitergegeben. Also das Ziel ist, dass Gott uns in seinem Wort begegnet. Nicht, dass wir nur intellektuell abgefüttert werden, sondern dass wir berührt werden. Und dass wir durch die Berührung Gottes ihn als lebendig in unserem Leben erleben und verwandelt werden in das Bild von Christus. Okay, das ist die Vorrede. Und ich mache noch eine kleine Vorrede, bevor wir uns 6 Punkte anschauen. Bei der ganzen Geschichte, wie bei jeder geistlichen Übung, ist es wichtig, dass wir das nicht als Gesetzlichkeit auffassen und als Gesetzeswerk tun. Was meine ich damit? Du könntest jetzt nach Hause gehen, nach der Predigt, und sagen, boah, der Rinpo, der hat hier was von Lectio Divina geredet, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, was das bedeutet, hab kein Latein gehabt, aber es hört sich ganz gut an, ich muss das jetzt machen, der Pastor hat's gesagt, und du setzt dich dann hin und du ziehst das durch aus Druck, weil der Pastor sagt, so musst du es machen. Und es ist gar keine Freude dabei, es ist gar keine Sehnsucht dabei, es ist gar keine Leidenschaft dabei. Du machst es einfach nur so, weil das jetzt gemacht werden muss, sonst wird der Pastor böse vielleicht mit dir, denkst du. Das wäre nicht die beste Voraussetzung. um da hineinzugehen. Es wäre ein gesetzliches Werk, es wäre sowas wie ein totes Werk, wovon die Bibel spricht, es hätte keine Kraft. Und dann hast du Frust und dann sagst du vielleicht eine Woche später, hat nicht funktioniert und dann bist du irgendwie vielleicht auch noch sauer, weil die Zeit bestohlen wurde oder so. Die Grundlage für geistliche Übung ist nicht, du musst das machen, damit du jetzt Punkte bei Gott sammelst oder bei irgendwem, sondern die Grundlage ist, dass du eine Sehnsucht hast, dass du sagst, ich möchte mein Leben für Gott öffnen und ich möchte gespannt sein und neugierig sein, wie Gott mir begegnet, aber das in einer Leichtigkeit und Freiheit. Jetzt kannst du dich selbst mal überprüfen, wie bist du denn mit Gott grundsätzlich so unterwegs? Wie viel Freiheit ist denn da? Wie viel Freude und Lebendigkeit? Wie viel Dankbarkeit? Oder wie viel Starrheit und Gesetzlichkeit? Und das wäre vielleicht mal eine grundsätzliche Klärung für dich. Was ist denn jetzt hier ein guter Weg? Und ich möchte dir Mut machen, geh mehr in den Weg der Freiheit und trenn dich mehr von dieser Gesetzlichkeit. Weil Gesetzlichkeit tötet und Freiheit macht lebendig. Okay. Bei der ganzen Geschichte ist es hilfreich, dass du Dinge nicht nur im Kopf, im Verstand verarbeitest, sondern dass du Sachen auch aufschreibst. Dass du dir so ein kleines Gebetstagebuch anschaffst. Ein geistliches Büchlein, wo du reinschreiben kannst. Manche tun sich schwer. Besonders wir Männer haben manchmal so eine Abneigung gegen Tagebücher, weil die denken, ja, also, das war immer schon damals in der Schule uncool, ne, so. Also, ein Mann, der irgendwie gut drauf ist, der hat kein Tagebuch, ne, so. Wozu auch? Das haben die Frauen vielleicht. Ich sage nein, wenn du in deinem geistlichen Leben weiterkommen willst und wenn du dein geistliches Leben vertiefen willst, dann mach ein geistliches Tagebuch, in das du auch hineinschreibst und was nicht nur da liegt, macht durchaus Sinn. So. Aber jetzt mal gesagt. Die Chinesen, die wussten auch schon, was da drin liegt an Wert, wenn man Dinge aufschreibt. Ein chinesisches Sprichwort sagt, gehört vergesse ich, gesehen erinnere ich, aufgeschrieben verstehe ich. Das heißt, wenn du Sachen aufschreibst, die du meinst, von Gott empfangen zu haben, es reicht tiefer in dein Leben. Du kannst nochmal draufschauen und während du aufschreibst, sortieren sich deine Gedanken und Empfindungen und Gefühle und es hat mehr Kraft, es hat mehr Wert. Wie oft erlebst du was mit Gott und dann gehst du durch deinen Alltag und zwei Tage später fragst du dich, Mensch, gestern habe ich irgendwas erlebt und da war ein Gedanke da, wo ist er hin? Du weißt es nicht mehr. Schreib das auf, was du von Gott her empfindest und es wird mehr Bestand in deinem Leben haben. Und du wirst einen roten Faden entdecken können, wenn du dann nachschaust und nachliest, was ist denn gewesen? Das, was du aufschreibst, kannst du ein Datum draufschreiben, damit du den Überblick behältst. Das ist für dich, okay? Da geht's nicht darum, dass du insgeheim im Hinterkopf hast, ja, vielleicht werde ich das eines Tages veröffentlichen und groß rauskommen. Wahrscheinlich eher nicht. Also mach's nur für dich. Es ist geheim. Also da soll jetzt auch keiner mitlesen. Du kannst da alles aufschreiben, von deiner Seele schreiben, was dich da bewegt. Es hilft, dass wir Gottes Aktivitäten in unserem Leben wahrnehmen und festhalten. Okay, so viel Vorrede. Schafft ihr so ein Gebetstagebuch? Erster Punkt, das ist jetzt nicht ein traditioneller Punkt von den Mönchen, aber der ist sehr hilfreich. Der erste Punkt ist Bereitschaft. Lectio Divina, Zeit mit Gott verbringen, fängt an, indem, dass wir uns bereit machen dafür. Vielleicht war es damals nicht so wichtig bei den Mönchen, weil die waren eh in diesem stetigen Wechsel, Arbeit mit Gebet und so, und die hatten kein Smartphone, die hatten nicht so viel Medien um sie herum. Es war irgendwie wahrscheinlich alles noch ein bisschen ruhiger als heute. Meine Beobachtung ist aus meinem eigenen Leben und aus Personen, die ich begleite, wir haben Schwierigkeiten, dass wir so einen schnellen Wechsel hinbekommen. Also wenn wir aus dem schnellen, intensiven Alltag kommen und das bringen wir mit an Gedanken und Gefühlen und jetzt sagen wir, und jetzt will ich hinbelesen und jetzt muss Gott zu mir sprechen, da fehlt eine Vorbereitungszeit. Da fehlt ein Einstimmen darauf, dass jetzt eine heilige Zeit beginnt. Und ich muss irgendwie gucken, wie komme ich jetzt hier in diesen Übergang rein. Dass ich Raum schaffe, dass ich überhaupt in der Lage bin, auch körperlich und psychisch empfangsbereit zu sein. Sonst ist es oft so, okay, ich habe irgendwie Stress und jetzt will ich noch Bibel lesen und dann habe ich danach ja noch andere Termine und habe auch wieder Stress. Und diese 5 Minuten gebe ich jetzt aber Gott. So. Und bin dann enttäuscht und frustriert, wenn ich Gott nicht reden höre, in diesen 5 Minuten, wo ich Bibel lese. Ja? Kann ich gar nichts ausziehen. Und es hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun, dass das Wort Gottes seine Kraft verloren hätte, sondern es hat etwas mit mir zu tun, dass ich nicht bereit bin. Ich habe den Acker nicht bereitet. Ich bin einfach oberflächlich reingestolpert. Also bereite dich vor. Finde einen Platz, an dem du dich wohlfühlst und wo du nicht gestört wirst. So, und auch das ist schon eine Herausforderung. Überleg mal, was ist denn so ein Platz bei dir zu Hause? Was kann es denn gut sein? Hast du da deinen Sessel? Hast du ein eigenes Zimmer? Das ist super. Viele haben kein eigenes Zimmer, die müssen dann irgendwie gucken am Tisch und so. Und wenn das jetzt ein Tisch ist, wo du sonst auch isst und vielleicht auch arbeitest, wie kannst du das gestalten, dass du dir klar machst, jetzt beginnt was anderes? Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn du dir eine Kerze anzündest. Treffe ich regelmäßig mit Leuten, die ich geistig begleite. Und entweder wir gehen spazieren, da habe ich jetzt nicht eine Kerze dabei, aber wenn wir im Büro sind, dann habe ich ein kleines Tischchen und dann habe ich eine Kerze und die zünde ich immer an. Und am Anfang fand ich das so ein bisschen uncool. Habe gedacht, Kerze braucht man nicht so. Aber es ist eine Hilfe für mich und für den anderen, klar zu machen, wir haben jetzt hier nicht im Gespräch wie andere Gespräche, wo Smalltalk ist und so, sondern wir sind uns bewusst, Gott ist da mit seinem Licht. Es ist ein heiliger Moment. Und das macht was einen Unterschied aus. Ob du dich darauf einstellst oder nicht. Deswegen zünd dir eine Kerze an und lad Gottes Gegenwart ganz bewusst ein. Komm zur Ruhe. Vielleicht auch körperlich zur Ruhe. Stell alles ab, was stören kann. Nimm deinen Körper wahr. Spür mal in dich hinein, wie geht's mir eigentlich gerade? Bin ich gestresst? Wo habe ich Schmerzen? Nimm das alles mal wahr, ohne das zu bewerten, einfach nur, um anzukommen im Hier und Jetzt. Nimm deine Atmung wahr. Und da kannst du auch mal ein paar Minuten einfach verweilen. Fällt uns schwer. Weil wir wollen ja gleich loslegen. Und wir haben ja gleich Anschlusstermin. Also einfach mal 3 Minuten dann nichts machen und jetzt wahrnehmen und ankommen, zur Ruhe kommen. Und dann kann es hilfreich sein, wenn du diese Zeit einläutest mit einem Anfangsgebet. Wir haben vor ein paar Jahren dieses geistliche Training für Männer gemacht, eigentlich für euch waren dabei, wo auch ähnliche Dinge eingeübt wurden. Und es ist hilfreich, die Zeit an dieser Stelle mit einem Anfangsgebet zu beginnen. Du kannst natürlich immer was Neues beten, aber es macht Sinn, auch immer dasselbe Gebet zu sprechen, ob da rede ich vor 2 Wochen, eine Art Tageszeitengebet. Damals habe ich mal ein Gebet von mir den Männern mitgegeben, was ich eine Zeit lang regelmäßig gebetet habe an dieser Stelle. Mein Gott und mein Vater, du kennst mich und du siehst mich. Hier ist mein Leben. Ich gehöre dir, berühre mich, verändere mich, leite mich, wie es dir gefällt. Also ich in viele Worte, aber sehr fokussiert und dann Gott einladen. die sich bewusst machen, okay, Gott ist da. Der war schon vorher da, aber nur das Gebet nicht geht, ist aber die Frage ist, ob ich da bin, okay? Und ich mache mir bewusst, Gott geht mit mir, ich bin jetzt bereit für ihn, ich will gespannt sein, wie er mich führt. Und dann in dieser Vorbereitungszeit, wähle eine Bibelstelle aus, vielleicht hast du so eine Bibellese, wo du durchgehst, weniger ist mehr für diese Zeit. Manche Leute lesen durch die Bibel, vielleicht dreimal im Jahr durch die Bibel oder so. Kann man machen, ist aber ein ganz anderes Thema. Da geht es mehr darum, einen Überblick zu bekommen, zu verstehen, wie die Zusammenhänge und so. Hier geht es darum, mich zu öffnen für kleine Bereiche des Gottes und das aber vertieft. Also vielleicht nur ein Bibelvers oder eine Begebenheit aus den Evangelien zum Beispiel, eine Jesusgeschichte oder Teile von einem Psalm, zwei Verse, drei Verse. Weniger ist mehr. Pick dir das raus, bleib dabei. Ich habe das eine Zeit lang gemacht mit dem Markus-Evangelium, dann Abschnitt für Abschnitt. So. Genau, und bitte Gott, dass er dich während dieser Gebetszeit trifft. Also, das ist dieser ganze Punkt, mach dich bereit. Ein zweiter Punkt, und das ist jetzt das, was die Mönche auch gemacht haben, so, lesen. Lateinisch, Lectio. Lesen. 5 Minuten, kann man das machen, aber auch hier nicht gesetzlich, ne, aber um vielleicht so eine Taktung reinzugeben, um hier Sachen auszuprobieren. Und hier liest den Vers oder den Abschnitt langsam vor, langsam durch, gerne auch laut. Wenn du laut liest, dann hast du noch einen anderen Sinn, den du ansprichst, nämlich du hörst ja das, was du gelesen hast. Das heißt, du bist intensiver dabei, als wenn du es nur im Kopf liest. Und liest gerne nochmal. Und wenn das ein ganz kleiner Vers ist, nochmal. Also lies und achte darauf, was passiert denn beim Lesen? Vielleicht hast du auch manchmal eine andere Übersetzung, die du noch lesen kannst dazu. Das ist auch okay. Achte beim Lesen auf jedes Wort, achte beim Lesen auf jeden Zusammenhang und achte darauf, vielleicht nicht so sehr, was das jetzt mit deinem Verstand macht und die ganzen Fragen, die jetzt da hochkommen und so, sondern achte darauf, durch was wirst du berührt in deinem Leben? Wo spürst du irgendwie Emotionen? Wo spürst du etwas, dass du lebendig wirst? Wo hast du den Eindruck, dass Gott seinen Finger drauf legt? Bei welchem Satzteil, bei welchem Wort, bei welchem Bild, bei welcher Assoziation? Welche Gedanken und Erinnerungen haben wir? Achte auf diese kleine, leise Stimme. Und dann schreib das ruhig einfach so auf in dein Tagebuch. Vielleicht einfach nur als Stichwort, dass du es nicht vergisst oder als Liste, wenn es mehrere Punkte sind. Das ist der zweite Punkt, Lectio. Der dritte Punkt, der knüpft dann an, Bedenken, Meditatio. Bedenke das Wort und den Vers, wo du irgendwie hängen bist. Und frag dich, warum spricht mich das jetzt gerade so an? Warum ist gerade dieses Wort für mich gerade so wichtig geworden? Spricht das eine bestimmte Lebenssituation vielleicht an? Möchte Gott mir irgendwas dadurch sagen? Und an dieser Stelle kannst du schon so ein bisschen mit Gott ins Gespräch kommen und ihn fragen, hey, was soll das jetzt hier? Warum ist das jetzt hier für mich an dieser Stelle so spannend geworden? Schreib hier auch alle Emotionen und Erinnerungen auf, die das Wort in dir wählt. Ohne, dass du hier an dieser Stelle in eine Bewertung gehst. Also komm nicht jetzt an dieser Stelle, dass du sagst, oh ja, das will ich gar nicht denken und das war eine schlechte Erinnerung, die wird jetzt wegschieben, sondern nimm einfach wahr, hey, es berührt mich etwas aus diesem Text und es trifft irgendwo dein Leben. Aha, ist ja interessant. Ich will mal näher hinschauen. Das heißt, vertrau darauf, dass Gott durch seinen Geist Dinge bei dir berührt, die etwas mit dir zu tun haben und wo Gott dich einlädt und an die Hand nehmen will, um mit dir einen Weg zu gehen, dass er dir etwas schenken möchte. An Verständnis, an Heilung, an Berührung, dass er sich wohltuend dir zeigen möchte. Ein Zitat über das Meditieren. Manchmal haben wir da eine komische Vorstellung, weil wir dann irgendwie fernöstliche Meditationen vor Augen haben. Es geht hier um das christlich-biblische Meditieren, also das Wort sacken lassen und darüber nachdenken. Meditieren ist, sich Zeit zu nehmen, eine Passage langsam zu lesen und unseren ganzen Sinn in stiller Wachsamkeit darauf auszurichten. Anstatt die Worte zu analysieren, begeben wir uns in die Verse hinein und lassen die Worte durch den Heiligen Geist sprechen, um zu sehen, welche Wirkung sie uns entfalten. Meditieren beinhaltet, gewöhnlich ruhig zu werden, die Verse zu lesen und dann die Augen zu schließen, um gewahr zu werden, was heute zu uns spricht. Es geht an dieser Stelle nicht darum, Bibel zu studieren und den Kopf einzuschalten, genau zu analysieren. Das ist ein anderes Feld, was genauso wichtig ist. Hier geht es darum, uns für die Bibel zu öffnen, dass sie persönlich zu uns reden, haben in unserer Lebenssituation und dass wir mit Gott hier ins Gespräch sind. Vielleicht stehst du an dieser Stelle jetzt da und denkst, oh ja, das hört sich interessant an, ist aber auch ein bisschen abgedreht und vielleicht auch ein bisschen theoretisch. Deswegen möchte ich das einfach mal anhand von einem Bibeltext mit uns so ein bisschen mal durchgehen. Und da habe ich den Bibeltext genommen aus Markus 4, 35 bis 41, also schon auch ein längerer Text, aber halt ein Evangelienabschnitt. Es geht um die Stillung des Sturms, ein bekannter Text für uns alle, den ich einfach mal lesen möchte. Und vielleicht kannst du ja, ohne dass wir jetzt große Vorbereitungen gemacht haben, jetzt einfach mal so tun, wie wäre das, wenn du deine persönliche Zeit mit Gott hättest und du willst jetzt Lectio Divina machen. Und ich lese den Text zweimal und du spürst mal hinein, was spricht dich denn jetzt an? Wo bleibst du denn hängen? An welchem Wort, an welchem Satzteil, an welcher Aussage? Versuch das einfach mal als kleines Experiment. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jetzt geht's weiter. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von der Furcht gepackt und sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Hier ist der Text noch einmal. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm an. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen stiegen ins Boot, und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist wohl dieser Mann, dass ihn sogar Wind und Wellen gehorchen? Dieser Text ist jetzt so breit und so reich, dass es ganz viele Anknüpfungspunkte gibt, wo Gott vielleicht reden möchte zu dir. Man könnte jetzt auch analysieren, wie man das in einer Exegese macht, als Prediger, wenn man jetzt so einen Text predigt, aber darum geht's nicht. Und es geht darum, wie möchte der Geist Gottes vielleicht diesen Text gebrauchen, in dich, in deiner Lebenssituation anzusprechen, gerade jetzt, mit dem, was du mitbringst. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Es könnte sein, dass du schon hängen bleibst bei dieser Aussage, dann Jesus will ans andere Ufer fahren. So. Und du denkst, boah, ich habe auch irgendwie diese Sehnsucht, dass mein Leben nochmal zu einem anderen Ufer kommt. Also ich muss irgendwie vielleicht auch da, wo ich bin, die Feste fahren. Und ich sehne mich nach einem anderen Ufer mit Jesus. Vielleicht bleibt man schon da hängen und sagt, oh ja, es ist gut, wenn Jesus mit mir an die andere Ufer fahren will. Vielleicht bleibst du hängen an dieser Stelle, dass Jesus die Menge nach Hause schickt. Und du spürst in dich hinein und denkst, Mensch, also Menschenmengen und Menschenmassen, die sind auch mal anstrengend für mich. Ich kann mich auch mal abgrenzen von denen und noch mal sagen, ihr braucht hier meine Ruhe. Ich schicke die nach Hause. Und es ist okay. Jesus hat sie auch abgegrenzt und hat ihnen jemals zu einem Ja gesagt. Amen. Und du lädst Jesus ein, dass er dir dabei hilft, dass du einen guten Weg findest mit dem, was dich da gerade herausfordert, wenn es ihn abgrenzt, wenn du willst. Oder du bleibst hängen an diesem krassen Wechsel in dieser Geschichte, Vers 37. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los und du musst dich gar nicht groß erinnern, dass auch in der letzten Woche oder in den letzten Tag, dass in deinem Leben ein Sturm aufbrach. Dass auf einmal plötzlich eine Situation kam, die ganz anders war. Ohne, dass es jetzt mit dem Wetter zu tun hat. Ein Redesturm, der da ist. Plötzlich. Oder aber du spürst eine Sehnsucht danach, an dieser Stelle sein zu können wie Jesus, der einfach nur in den Kot war und schlief. Und du denkst, boah, wie schön ist das, dass Jesus diese Ruhe hatte inmitten von diesem Sturm und du hast diese Sehnsucht, ihn hier endlich mal wieder schlafen zu können und diese Ruhe auch zu empfangen, die Jesus hat. Oder du bleibst hängen an dieser Aussage, Jesus wies den Wind in seine Schranken. Und die Sehnsucht ist da, dass Jesus auch in deinem Leben eingreift und Dinge, die nicht in Ordnung sind und die dir auch Probleme machen, in die Schranken zu weisen. Und du verstehst, ah ja, vielleicht muss ich das ja gar nicht tun, in die Schranken zu weisen, sondern ich kann Jesus bitten, dass er das tut für mich, dass er für mich dran. Oder du bleibst hängen an dem Punkt Angst. Warum habt ihr solche Angst? Und du fragst dich, ja, warum hab ich eigentlich immer solche Angst? Wo kommt das denn her? Immer ist Angst da und an jedem Tag habe ich Angst vor irgendwelchen Sachen. Weil Jesus ist ja da. Ich lade ihn ein, dass er immer da ist. Oder du liest den Text mit dieser Frage am Ende, ja, wer ist nur dieser Mann? Wer ist nur dieser Jesus, der so krass drauf ist, dass er hier Wind und Wellen befiehlt und dann ist alles ruhig? Habe ich überhaupt begriffen, wer dieser Jesus ist? Und kann ich ihn irgendwie anzapfen mit seiner Kraft so? Ich will nur deutlich machen, wenn du so einen Text liest, der Text kann jeden Einzelnen von uns ansprechen in einer ganz anderen Art und Weise, in einer ganz anderen Situation, weil jeder von uns hat sein eigenes Leben. Aber der Heilige Geist erschafft es, dass er das Wort Gottes lebendig macht, dass wir matchen, dass wir eine Erfahrung machen mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Gottes, die für uns heilsam und förderlich ist und uns näher zu Jesus zieht. Meditatio, Bedenken. Die vierte Phase ist Antworten, Oratio. Das heißt, ich gebe jetzt Gott eine Antwort darauf, was ich jetzt von ihm her empfunden habe. Ich gehe mit ihm ins Gespräch. Ich bleibe nicht nur bei mir stehen, sondern ich versuche, das in Worte zu füllen, was ich jetzt ihm als Antwort sagen möchte, dass ich ihn einlade, dass ich das mehr verstehen möchte, ihm meine Sehnsucht ausdrücken, meine Kämpfe ausdrücken an dieser Stelle, wo er mich berührt hat. Und hier kann man auch einfach ruhig werden, man muss gar nicht so viel sagen, und einfach noch weiter hören. Vielleicht möchte Gott ja noch vertieft sprechen, wenn ich den Mund halte. Und Dinge werden hier noch deutlicher. Und auch das kann man alles dann aufschreiben und am Ende kann man auch einfach in zweiter Sätze ihm ein abschließendes Gebet aufschreiben, was man jetzt zusammenfassend böses hinhalten ist. Ein fünfter Punkt, eigentlich hier die letzte Phase der Mönche, wie sie das machen, ist Ruhen, einfach nur da sein in der Gegenwart Gottes, nichts sagen, Contemplatio, das ist das lateinische Wort hier, die Gegenwart Gottes genießen, mich für seine Liebe öffnen, mich geborgen wissen, dass ich sein Kind bin und dass ich einfach da sein darf und er ist auch da und er hat mich angesprochen und ich bin einfach nur beschenkt und muss nichts tun. Das ist die schwierigste Phase von allen, weil wir als Menschen so ticken, dass wir, nachdem wir jetzt ein paar Sachen erkannt haben, sofort wieder durchstarten in den Alltag und abhaken und jetzt geht's weiter. Aber diese paar Minuten nochmal zu nehmen und bei Gott zu verweilen und einfach nur zu sein, fällt schwer. Kann sein, dass du dann schon nach 30 Sekunden auf die Uhr guckst und denkst, jetzt muss doch jetzt weitergehen. Nee, nimm dir mal Zeit. Und das muss man mir auch einüben. 5 Minuten ist nicht viel. Mach es doch einfach mal ein Ende, wo du einfach nochmal Gott genießt. Man kann auch das mit einer Atemübung nochmal verbinden. Man kann, wenn man einatmet, kann man sagen, ich empfange. Und beim Ausatmen kann man sagen, Gottes Liebe. Ich empfange Gottes Liebe. Und du bist da in Gottes Liebe eingebunden als sein Kind. Ein 6. Punkt, den man noch dazu nehmen kann, eine vertiefende Wiederholung. Also gerade so ein Text, den wir jetzt angeschaut haben, da steckt so viel drin, was du gar nicht bei einer Lectio Divina für dich heben kannst. Du kannst am nächsten Tag denselben Text lehnen und wieder anfangen und die ganzen Schritte wieder durchgehen und gucken, wo geht's weiter? Was möchte Gott denn heute sagen? Und so kann ein Text sich entwickeln und entfalten für dich. In dem geistlichen Training für Männer, was wir hatten vor ein paar Jahren, da hatten wir immer einen Text für eine Woche. So. Und selbst eine Woche ist manchmal wenig. Du kannst auch an einem Text dranbleiben für 2 Wochen, oder für 1 Monat. Manche Leute sagen, bleib so lange bei einem Text, wie er schmeckt. Also du kaust diesen Text und irgendwann merkst du, okay, da ist jetzt nichts mehr drin für dich, dann geh weiter. Aber geh nicht sofort weiter, sondern kaue und lass den Text schmecken. Und solange er für dich eine Bedeutung hat und etwas von Gott her zu dir kommt, bleib dran. Vertiefende Wiederholung. Ein letzter Bibelvers aus Jakobus 1, 22 bis 24, wo Jakobus warnend seine Leute hier anspricht, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Also wo er sagt, hey, es kommt nicht nur darauf an, einmal in den Spiegel zu gucken, sondern dann auch dementsprechend zu reagieren, zu handeln, verwandelt zu werden. Und das möchte das Wort Gottes tun, dass wir nicht nur einmal in Touch kommen mit dem Wort Gottes, sondern dass es uns verändert. Dafür ist vertiefende Wiederholung gut. Das heißt, du kannst an einem Tag hast du den Text und Dinge sind dir klar geworden, dann verweil doch in deiner Mittagspause oder abends nochmal gedanklich bei diesem Text und erinnere dich daran, hey, was war denn der Punkt, wo Gott mich angesprochen hat? Oder du nimmst den am nächsten Tag wieder vor und am übernächsten Tag nochmal. So vertiefe sich Sachen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in einer Gesellschaft unterwegs sind, wo wir darauf fixiert werden, von allen Seiten möglichst viel Wissen anzusammeln in möglichst kurzer Zeit. Und wir haben alle Möglichkeiten dazu. Ja? Du kannst dir zu jedem Thema ein YouTube-Tutorial reinziehen, auch zu geistlichen Dingen, kannst ganz viel lesen und wir springen so hin und her und denken, wow, das brauche ich alles, damit ich geistlich vorankomme. Und ich sag dir, nein, eher nicht, sondern verweile bei den wenigen, aber geh in die Tiefe. Wie wäre das, nur mal so jetzt ins Blaue gesprochen, wie wäre das, wenn wir alle in der nächsten Woche uns keine anderen geistlichen Dinge versuchen reinzuziehen, keine Predigten von anderen Leuten, keine Seminare, keine geistlichen Bücher, wenn wir das alles mal weglassen würden, was wir sonst so machen, und wir würden nur Lectio Divina praktizieren. Tut das gerade weh, gedanklich? Ich denke dir, wie soll ich überleben? So? Ja, also nur mal gedanklich, wie wäre das, einfach nur mal dem Geist Gottes zuzutrauen, dass er so lebendig ist und mich so sehr im Blick hat, dass er sein Wort für mich lebendig macht, dass es mir dient und mich so nährt, dass ich satt bin. Ohne tausend andere Sachen. Kannst du für dich die Entscheidung treffen? Möchte mir ziemlich abfragen, möchte keine Liste machen, aber hey, wie wäre das denn? Einfach mal weniger ist mehr. Glauben wir daran, dass das Wort Gottes lebendig ist, dass Gottes Geist drin ist, oder glauben wir es nicht? Brauchen wir immer noch den super Spezialisten-Prediger aus den USA oder so, der nochmal reinhaut und ne, so, oder geht's auch ohne? Ich glaube, es geht auch ohne, wenn wir Raum geben, wenn wir da einfach nach vorbei. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir haben noch ein Lied, was wir singen wollen. Ich möchte nochmal an dieser Stelle ein bisschen was entschärfen. Es wird durchaus so sein, wenn du das machst für dich, dass du Tage hast und Phasen hast, wo du auch nicht merkst, dass Gott dich jetzt wahnsinnig anspricht. Du magst also auch einen Text gelesen haben und warum auch immer hast du keine Resonanz in dir, dass der Geist Gottes jetzt irgendwie was berührt in dir. Das kann ganz verschiedene Gründe haben, aber ich sag dir, auch das ist total normal. Das heißt, erwarte auch da nicht an jedem Tag ein geistiges Feuerwerk, sondern halte dich immer wieder Gott hin und sei bereit und trau ihm zu, dass er etwas tut. Aber du hast es nicht in der Hand, mit welcher Geschwindigkeit er was in dir berührt. Es liegt bei ihm. Du kannst den Boden bereiten. Aber auch da bewerte es nicht und denk nicht, du bist falsch, du glaubst zu wenig, irgendwas läuft nicht. Ne? Wenn du jetzt an dieser Stelle nie was hörst und empfindest, dann lass uns mal sprechen. Aber es wird nicht an jedem Tag gleich sein. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag kann ganz anders sein. Ich möchte gerne noch mit uns beten und lade dazu ein, dass wir aufstehen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort so kraftvoll ist und dass du so kraftvoll bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns kennst. Dein Wort ist inspiriert und wir sind Wohnung des Heiligen Geistes. Das heißt, der Geist, der das Wort inspiriert hat, lebt in uns. Und ich bitte dich, dass wir in unserer Bibelwese, dass wir inspiriert werden von dir und dass wir Erleuchtung bekommen für unser Leben. Ich bitte dich, dass du uns nahe zu dir ziehst, wo es für uns Mut machst, Dinge einfach mal anders zu machen oder auszuprobieren. Vielleicht auch ganz bewusst diese Schritte zu gehen und alles so fort. So bete ich darum, Herr, dass du uns dienst, wo du uns da abholst, wo unser Leben sich bewegt.
dass das Leben mit dir nicht abgehoben ist, dass es nicht nur intellektuell passiert, indem dass wir Wahrheiten abnicken, sondern ich bitte dich, dass du unser Leben berührst und veränderst und verwandelst in das Bild von Jesus Christus. Danke, dass das, was du tun möchtest, in unserer Mitte. Amen.